Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie ist eine der weltbesten Apnoe-Taucherinnen. Sie hat insgesamt 27 deutsche Rekorde aufgestellt und sie schafft es bis heute ohne künstlichen Sauerstoff mehr als 100 Meter tief zu tauchen. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Anna von Bötticher.
Guten Morgen.
Anna von Bötticher, wann waren Sie zuletzt im Wasser?
Das ist leider schon eine ganze Weile her. Das war im Ende, also Anfang Mai war ich das letzte Mal tatsächlich tauchen.
Okay, das sind ja mehr als 2 Monate, ja, die da vergangen sind.
Ja, ich habe leider wenig Zeit dazu im Moment.
Was findet stattdessen statt, was Sie so in Anspruch nimmt?
Ja, ich habe viel zu tun, arbeite bei der Bundeswehr und deswegen die Zeit, die ich vorher halt weg war, sozusagen unterwegs war, die war ich zum Tauchen und jetzt bin ich aber ja auch noch sehr viel für die Bundeswehr unterwegs und dementsprechend hat sich die Zeit, die ich zum Tauchen reisen kann, etwas stark verringert.
Das ist ja auch eine irre Kooperation, die da entstanden ist. Also Sie, die FAZ hat Sie, glaube ich, die Hippie-Taucherin genannt, ja, die jetzt genau. Kampfschwimmer der Bundeswehr trainiert und ausbildet.
Ja, ne, das ist auch immer so, das ist überall die Schlagzeilen im Moment. Ich würde die Kampfschwimmer trainieren, das ist natürlich so ein bisschen verkehrt. Also ich trainiere jetzt nicht die Kampfschwimmer, die das vorher alles noch nie gemacht haben. Ich helfe und trage dazu bei, dass das Training, was die sowieso schon machen, hoffentlich noch etwas effektiver und besser wird und bin da nur ein ganz kleines Rad in dem Ausbildungsteam sozusagen. Und
wofür genau sind Sie da? Was sollen Sie denen beibringen?
Beibringen auch gar nicht. Die haben ja sowieso auch schon Apnoe-Übungen eben immer gemacht. Und ich bin dazu da, diese Apnoe-Übungen mal zu bewerten aus der Sicht eines Apnoe-Profis. Und vielleicht noch zu helfen, dass die etwas effektiver und noch etwas besser werden, damit wir noch Zeit sparen und in der wenigen Zeit, die vorhanden ist für die Ausbildung, diese Übungen auch so, ja, so effektiv wie möglich gestalten. Ja, das ist warum, sozusagen meine Aufgabe.
Warum müssen die Apnoe da irgendwie sich drauf arbeiten? Die arbeiten ja unter Wasser ganz anders. Die haben ja künstlichen Sauerstoff.
Ja, natürlich. Also das sind alles Einheiten, mit denen ich jetzt zu tun habe. Die tauchen in irgendeiner Form. Und aus verschiedensten Gründen wird dabei auch die Luft angehalten. Jetzt im Falle der Kampfschwimmer und Minentaucher ist es so, dass die Apnoe-Übungen ganz besonders vorbereiten auf mögliche Stresssituationen unter Wasser. Mhm. Also das ist so mal das Hauptgrund, wieso man diese Übungen drin hat.
Stresssituation wäre beispielsweise?
Ja, zum Beispiel ein Geräteversagen beim Tauchen. Ne? Das gibt immer unvorhergesehene Dinge, die einem passieren können. Es ist dunkel, es ist kalt, man sieht nichts. Das ist schon eine Belastung.
Und wie schafft man es da, nicht panisch zu werden?
Ja, das ist nicht für jeden Menschen so leicht. Man muss wirklich sich darauf besinnen, dass man das Steuer in der Hand behält und seinen Instinkt sich nicht von seinen Instinkten überwältigen lässt. Und das versuchen wir hinzubekommen.
Also über die Bundeswehr und ihren Job reden wir im Laufe der Sendung noch ein bisschen ausführlicher. Hat es eigentlich auch Leute in ihrem Umfeld gegeben, die gesagt haben, wie kannst du nur?
In meinem direkten Umfeld nein, gar nicht, muss ich sagen. Ich arbeite aber auf der Messe Boot, mache ich die Bühnenmoderation und habe eben dort die Taucher der Marine mit auf der Bühne gehabt. Und das erste Mal, dass ich mit ihnen auf der Bühne war, hat mich jemand nach vorne gewunken, als wir hinten gerade ein Video hatten und der Zuschauer und sagte dann zu mir, ob ich die Herren mal fragen könnte, warum hier Mörder mit Steuergeldern, also Mörder ausgebildet werden. Aha. Und das hat mich doch sehr irgendwo auch erschreckt, also und erstaunt, so eine Frage gleich zu bekommen. Und
das ist ja schon dann die
man Hardcore, kommt damit in Berührung, ja.
Die Hardcore-Ideologie. Genau. Apnoe kommt aus dem Griechischen und bedeutet im Prinzip Luft anhalten, korrekt?
So viel wie ohne Luft, ohne Atem, glaube ich.
Ja, ist das. Ohne Luft, ohne Atmen schaffen sie es, mehr als 100 Meter in die Tiefe zu kommen. Mehr als 6 Millionen, Sie sehen schon, die Superlative bringen einen ein bisschen durcheinander. Mehr als 6 Minuten haben Sie es auch schon hingekriegt, die Luft anzuhalten.
Ja, habe ich einmal geschafft, praktischerweise in der Weltmeisterschaft und war auch ein deutscher Rekord. Und als ich aufgetaucht bin und dann den gültigen Versuch von den Judges gezeigt bekommen habe, habe ich gesagt, na ein Glück, das muss ich nie wieder machen und habe es seitdem auch nicht nochmal getan, weil das nicht so meine Lieblingsdisziplin ist.
6 Minuten und wie viele Sekunden waren es genau?
6 Minuten 12.
Das würden Sie nicht mehr toppen können in diesem Leben?
Ich würde das sicherlich noch toppen können, ich müsste es halt wieder trainieren. Ja.
Das kann man trainieren?
Ja, das ist trainierbar, genau. Also okay. Ich habe das auch trainiert, darauf für die WM, daraufhin trainiert.
Und, ja. Wie viele Minuten und wie viele Sekunden könnten Sie jetzt aus dem Stand die Luft anhalten, ohne ohnmächtig vom Stuhl zu fallen?
Oh Gott, also vielleicht würde ich ungefähr so knapp 4 Minuten schaffen, das wäre aber ziemlich fürchterlich.
Für Sie?
Ja.
Warum?
Weil ich einen sehr starken Atemreiz hätte. Also ich würde einfach schon sehr früh das Bedürfnis haben zu atmen und das wäre sehr anstrengend.
Was wäre da jetzt anders im Vergleich zum Wasser?
Wenn man im Wasser liegt, dann ist es halt etwas entspannter. Man liegt auf der Oberfläche. Durch das Wasser verstärkt sich der sogenannte Tauchreflex. Man macht auch eine kleine Serie von Tauchgängen. Also man wärmt sich auf, sozusagen.
Es gibt doch eine Urangst des Menschen zu ersticken, also zu ertrinken und damit natürlich auch zu ersticken, weil man keine Luft bekommt. Wie kriegt man das hin, diese Angst auszuschalten?
Ja, man geht natürlich ganz langsam vorwärts. Also man fängt ja nicht gleich mit 5 Minuten Luftanhalten an. Man tastet sich langsam vor und man merkt dann, aha, mir passiert gar nichts, alles ist gut. Ich fühle mich eigentlich total gut, ich fühle mich klar. Und dann macht man ein paar Sekunden mehr und vielleicht mal eine halbe Minute mehr und so geht es langsam vorwärts.
Aber da passiert da sozusagen zeitgleich oder synchron sowas wie extreme Konzentration, wie Meditation, sich auf sich selbst besinnen?
Ja, also wenn man erstens mal den Gedanken abschalten kann, wie die Zeit vergeht, das hilft schon sehr. Das kennt, glaube ich, jeder Mensch, der schon mal auf den Bus gewartet hat. Das ist so, man wartet so auf den Bus, der niemals kommt. Und wenn man dabei was anderes denkt, dann ist die Zeit, sind die 10 Minuten schwuppdiwupp rum. So ähnlich ist das bei uns auch. Also ich versuche mich davon zu lösen, die Zeit, mich auf die Zeit zu fokussieren.
Wie schaffen Sie es, den Reflex Luft zu holen, auszuschalten und zu verhindern?
Der ist da, natürlich. Also wir haben das Bedürfnis zu atmen, das setzt irgendwann ein und ich kann das aber einordnen und verstehe, was das bedeutet und weiß, dass das eben nicht bedeutet, dass ich keinen Sauerstoff mehr habe. Und dann kann ich das so einfach ignorieren sozusagen, ja. So wie wenn, stellen Sie sich vor, Sie steigen Treppen und die Beine tun weh, die Muskeln sagen, jetzt halten Sie doch mal an, dann können Sie trotzdem noch bis in den 3. Stock hochgehen.
Ja,
also ignorieren das dann.
Irgendwann
ist Schluss. Genau, bei uns auch. Irgendwann ist Schluss.
Wann ist bei Ihnen Schluss?
Ja, das hängt auch sehr von der Tagesform ab und wie trainiert man ist. Aber natürlich, irgendwann wird man dann ohnmächtig. Deswegen auch bitte also niemals im Wasser alleine, auch nicht in der Badewanne. Auch nicht im Schwimmbad, weil man könnte ohnmächtig werden.
Ja, es braucht jemand, der sichert.
Genau.
Sie haben es vorhin erzählt, Anfang Mai der letzte Tauchgang. Wie weit unten waren Sie?
Ich war 55 Meter tief, allerdings ohne Flossen. Also nur so Brustschwimmen sozusagen runter und wieder rauf. Ein deutscher Rekord.
Ist es ohne Flossen 55 Meter schwieriger als mit Flossen 110 Meter?
Mit Flosse bin ich ja nicht 110 Meter getaucht, sondern No Limits, das heißt mit dem Schlitten.
Okay.
Und das ist halt anders schwierig. Also der Druckausgleich ist das Komplizierte, in 110 Meter zu kommen, überhaupt dahin zu kommen. Und 55 Meter ohne Flossen ist eher das wieder raufschwimmen das Problem.
Warum ist der Druckausgleich wichtig? Warum spielt der so eine Rolle?
Ja, man kennt das ja, wenn man den Kopf unter Wasser macht, das tut weh auf den Ohren. Die Ohren sind ein luftgefüllter Hohlraum, dann drückt das Wasser von außen dagegen, dann tut das weh.
Ja.
Und da muss man eben von innen sozusagen Luft in die Ohren, ins Mittelohr bekommen, um den Druck auszugleichen.
Das?
Ja, man kennt das vielleicht vom Fliegen, man hält sich die Nase zu und pustet so dagegen, so ähnlich müssen wir das auch machen, aber in großer Tiefe wird das sehr schwierig und kompliziert.
Ja. Und wenn das nicht funktioniert, was
limitierender
dann?
Faktor. Dann merkt man ja, dass die Ohren, dass man Druck auf die Ohren kriegt und dann muss man halt anhalten und umdrehen. Dann hat man seinen Tauchgang nicht geschafft. Sozusagen.
Wenn man das nicht macht, was kann da passieren?
Dann könnte das Trommelfell reißen.
Okay.
Ja. Das wäre dann nicht so gut. Aber wie gesagt, man merkt das ja vorher.
Ansonsten, man weiß ja oder man kennt ja die Situation beim Höhenbergsteigen jenseits von 8000 Meter, Todeszone, Leute, die zu wenig Sauerstoff bekommen, deshalb auch nicht mehr klar denken können, Hirnödem beispielsweise. Mhm. Gibt es solche Gefahren und Risiken auch in Ihrer Sportart?
Also bei uns ist es ein bisschen anders. Natürlich ist auch wenig Sauerstoff ein Problem. Es gibt dann aber keine Ödeme, sondern man wird halt ohnmächtig, was natürlich auch nicht so günstig ist. Da muss man also schon darauf achten, dass man mit seinen Grenzen vorsichtig umgeht. Und es gibt für uns bei sehr großen Tiefen auch das Problem des sogenannten Barotraumas der Lunge, ein Lungsqueeze, sagen wir auch dazu.
Was heißt das
heißt,
übersetzt?
Da bekommt man dann etwas Wasser in die Lunge, also ein Lungenödem sozusagen. Und das ist auch nicht so günstig und möglichst zu vermeiden.
Nicht so günstig und möglichst zu vermeiden, heißt, es kann auch gefährlich werden?
Naja, es ist natürlich nicht gut, wenn man Flüssigkeit in der Lunge hat. Und wenn es sehr viel ist, dann hat man halt auch wenig Platz zum Atmen noch, um Luft reinzubekommen.
Und die Lunge ist schon zusammengedrückt und zusammengepresst.
Ja, genau. Und das ist eben, das hat mit der Tiefe zu tun und der Körper braucht Zeit, sich daran anzupassen.
Apropos Lunge, eigentlich bringen Sie nicht die allerbesten Voraussetzungen für diesen Sport mit, weil Ihre Lunge zu klein ist?
Meine Lunge ist etwas kleiner als normal, ja. Also ich habe etwas weniger Lungenvolumen, als ich für meine Größe und mein Körpergewicht eigentlich haben sollte. Während sehr viele Apnoe-Taucher haben mehr als normal wäre. Und ich habe halt ja so 20% etwa zu wenig.
Wie gleichen Sie das aus?
Ich weiß es auch nicht. Ich tauche einfach. Ich habe mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich würde es mit mehr Lungenvolumen noch besser gehen. Ja. Aber es reicht ja auch so.
Und Sie haben, glaube ich, auch eine Schilddrüsenunterfunktion, was für die Ausübung Ihres Sports auch nicht gerade ideal
ist.
Ja,
ich habe so eine Autoimmunkrankheit, Hashimoto nennt sich das, so der Hashimoto-Thyreoiditis, das ist dann so der Fachausdruck. Das haben relativ viele Frauen vor allen Dingen.
Aha.
Und das ist mühsam, weil man sich halt immer irgendwie damit beschäftigen muss, wie es einem so geht. Und starke Belastungen können das halt verschlimmern und da muss ich mich auch schon immer ein bisschen drum kümmern.
Das heißt, mit diesen beiden Handicaps, Lunge plus Schilddrüse, müssen Sie auch mehr trainieren als andere? Oder kann man das nicht sagen?
Mehr trainieren ist ja für mich zum Beispiel ein Problem. Also gerade die Autoimmunkrankheit, wenn ich halt zu viel trainiere, dann geht es mir schlechter. Also ich muss so aufpassen, dass die Belastung nicht zu stark wird. Und ja, ich bewege mich halt so in dem Rahmen meiner Möglichkeiten und habe da großen Spaß.
Sie sehen, ich gucke immer da schräg hinter Ihnen auf diese Studio-Deko, SWR 1, Leute ganz in Gelb gehalten. Vorhin, als die Musik lief, ist sie schon mal runtergefallen.
Ja, die kleinen Pannen, die kommen auch vor. Ja, auch bei mir beim Tauchen, ne? Das gehört dazu.
Was wäre beim Tauchen eine kleine Panne?
Also zum Beispiel hatte ich jetzt gerade bei dem letzten Wettkampf die etwas größere Panne, dass ich beim Umdrehen in der Tiefe, ich bin mit einer Nasenklammer getaucht, also ohne Taucherbrille, sondern nur mit Nasenklammer, damit mir kein Wasser in die Nase kommt. Und beim Umdrehen in der Tiefe habe ich mit dem ersten Armzug mir die Nasenklammer sozusagen aus Versehen abgestreift und hatte dann den ganzen Weg nach oben immer bei jeder Zwerchfellkontraktion. Das passiert, wenn man eben atmen will, dann kontrahiert sozusagen das Zwerchfell, das zieht sich so zusammen. Also man hat so, der Bauch zieht sich so ein sozusagen, habe ich dann immer Wasser eingesogen durch die Nase. Ja,
das war etwas unangenehm. Hätte das gefährlich werden können?
Das ist nicht gefährlich, aber es ist natürlich doof, ne? Das stört.
Ja,
so.
Vor allem das Wasser muss ja dann, wenn man dann oben ist,
irgendwann. Ja, das habe ich dann geschluckt. Also das stört
rauskommt einfach,
das nervt dann, ja.
Wie alt waren Sie, als Sie vor dem Bücherregal Ihrer Eltern standen und dieses ominöse Tauchbuch aus dem Regal gezogen haben?
Ich denke, ich werde vielleicht so 8 gewesen sein, sowas um den Dreh, ja. Ich erinnere mich deutlich dran, dass da eben so ein Bild drin war, ein Diagramm, wie man eben von der Oberfläche mit Maske, Flossen, Schnorchel so abtaucht, sozusagen, den Duck Dive.
Dann haben Sie den Praxistest vermutlich in der Badewanne erstmal gemacht.
Ja, das Abtauchen in der Badewanne, ne, da geht ja nur der Kopf unter Wasser. Aber also bei uns, wir hatten ein kleines Schwimmbad halt im Garten. Und da habe ich dann immer so das probiert, wie das gehen soll, so mit dem Abknicken an der Hüfte und dann die Beine nach oben und so.
Und dann haben Sie schon irgendwie festgestellt, dass Wasser Ihr ganz persönliches Element auch ist.
Ja, unter Wasser vor allen Dingen, weil witzigerweise bin ich gar kein guter Schwimmer. Ich habe einfach keine gute Technik, weil ich habe das nie gelernt. Wenn man da keine gute Technik hat beim Kraulen, und dann macht das auch keinen Spaß, dann kommt man nicht vorwärts. Und dementsprechend kann ich gar nicht mal so gut schwimmen. Aber dieses Tauchen. Unterwasser hat mich schon immer fasziniert.
Erster Tauchkurs mit 17?
Mit 17 der erste offizielle richtige Tauchkurs im Bodensee. Ja, bei 4 Grad Wassertemperatur und Finsternis. Ja.
Das klingt so, als hätte es unfassbar viel Freude gemacht. Ja,
es war wirklich unglaublich. Also ab 3 Meter Tiefe konnte man gar nichts mehr sehen. Und es war auch einfach nur Schlamm und irgendwelche Dosen und so zu sehen. Ich habe aber irgendwie einen Aal aus so einem Schlammloch gucken sehen und ich war vollkommen hin und weg.
Künstlicher Sauerstoff?
Ja, Gerätetauchen ist ja immer nicht mit Sauerstoff, sondern mit Luft. Also Pressluft,
sagt man. Das meinte ich.
Ja, einfach ganz normal.
Das war,
mit Flasche.
Das haben Sie dann auch viele Jahre gemacht. Jetzt
das
nicht nur
gemacht,
im finsteren Bodensee bei 4 Grad Wassertemperatur, sondern auch an schöneren Gegenden dieser Welt.
Oh ja, ich bin Tauchlehrer und habe auch gearbeitet in verschiedensten Orten dieser Welt und habe sehr extreme Tieftauchgänge gemacht mit Gerät und habe da sehr viel Freude gehabt.
Wie tief kommt man mit Gerät?
Also ich bin mit Geräten, das sind dann schon 4 Flaschen, die man dann dabei hat und Helium-Luftgemischen 130 Meter tief getaucht.
130 Meter, da ist es stockdunkel dann vom.
Es war in Ägypten, da ist es immer noch hell.
Wie noch hell?
Ja, da ist es so ein bisschen dämmerig vielleicht, aber da kann man alles sehen, da kann ich meine Uhr ablesen und so.
Und was sieht man da noch?
Da sieht man, kann man auch mal einen Fisch sehen, aber darum geht es nicht. Es geht eher um diese pure Erfahrung, dieser schieren Tiefe, dieser Ort des Universums, des Planeten, an dem man eigentlich nicht hingehört, das ist schon sehr eindrucksvoll.
Ein meditativer Moment auch?
Ja, das ist eine intensive Wahrnehmung. Es geht ja unter einem noch weiter runter, an so einer Steilwand, die ins irgendwie nichts verschwindet. Das ist schon, ist schon ein tolles Erlebnis.
Und das Gefühl, dann wieder oben aus dem Wasser zu gucken?
Ja, das ist
Besonderes auch.
Ja, man braucht dann so einen Moment, erstmal kümmert man sich drum, was mit seinem Equipment ist, aber später verarbeitet man das dann.
Sie haben vorhin von den Anfängen erzählt, was war es, Bodensee? 4 Grad, Schlamm,
Flaschen.
Kälte, genau. Flaschen, ein Aal, der aus dem Morast geguckt hat.
Ja, ich fand's toll. ich war sofort verloren an Echt? Die Taucherei. Ja.
Ja. Dann haben Sie viele Jahre später in viel größerer Tiefe Freundschaft geschlossen mit einem Fisch namens Luda.
Ja, Luda, nicht so tief. Also Luda lebt bei uns in Ägypten, wo ich sehr viel trainiere, unter der Plattform. Also es gibt ein kleines Apnoe-Center, wo wir halt trainieren können. Haben wir eine Plattform, die so...
Im Roten Meer.
Im Roten Meer, genau. Ja. Sharm el-Sheikh, 100 Meter vom Ufer entfernt, verankert ist in ungefähr 130 Meter Tiefe.
Aha.
Und dieser Barracuda, der hat sich das als sein Revier ausgesucht und die lebt da und hängt immer unter dieser Plattform rum und guckt uns beim Tauchen zu und kommt also auch bis auf 10 Zentimeter Abstand neben ein und glotzt einen an und taucht auch mal mit runter. Und
das ist immer derselbe Barracuda.
Immer derselbe Barracuda.
Eine Dame.
Eine Barracuda-Dame. Und, genau. Und wird immer größer von Jahr zu Jahr.
Und Sie erkennen die zuverlässig dann wieder.
Ja, das ist immer der gleiche. Die hat auch so, man erkennt die Zeichnung, außerdem hat sie ein paar Narben, wo sie sich mal gestritten hat mit anderen.
Aha.
Also man erkennt sie auch an ihrem Verhalten, ne? Also die ist so wahnsinnig zutraulich.
Ist das ein Raubfisch?
Ja, natürlich. Das ist ein riesiger Raubfisch mit vielen Zähnen.
Und wie lang? Und,
ach, die ist inzwischen gut 1,5 Meter, ist die schon lang.
Aber
dicker Barracuda.
Da sie beide ja gut bekannt sind, macht die nichts und tut nichts.
Nee, die macht uns allen nichts. Die, wie gesagt, taucht mal mit runter und schwimmt mit uns mit zurück zum Ufer.
Welche anderen Fische haben Sie schon da unten?
Oh, ich habe schon alles gesehen. Mantarochen, Haie, große Weißspitzen, Hochseehaie.
Also sind die gefährlich?
Die Weißspitzen, Hochseehaie können schon, Longimanus sagt man auch dazu, die können schon etwas gefährlich sein. Die sind sehr groß und haben wenig Feinde.
Aha.
Und sind dann schon mal neugierig. Aber
sind
wenn
Sie
man
da schon mal in eine gefährliche
verhält,
Situation gekommen?
Nicht? Nein.
Okay.
Also das ist wirklich, wäre schon sehr unwahrscheinlich.
Ja. Haben Sie mal Delfine gesehen?
Oh ja, wir haben da auch,
Echt?
Genau da an dem gleichen Ort, wir waren mitten am Trainieren, kam plötzlich also eine Gruppe von so etwa 15 Delfinen und ist um uns rumgeschwommen und über unsere Leinen gesprungen und immer um uns rumgekreist und hat gespielt und in die Leinen gebissen und und dann sind sie wieder verschwunden.
Das haben Sie sofort als Spiel identifiziert, nicht irgendwie als Angriff oder sowas?
Nein, die sind ganz, also man hat kein Gefühl von Aggression überhaupt.
Oder Bedrohung?
Nicht. Nein, gar nicht.
Haben Sie schon mal einen Wal gesehen?
Ich habe auch schon Wale gesehen. Ich war jetzt gerade in Norwegen letztes Jahr im November. Unvorstellbare Reise, tiefster Dunkelheit, also Winter, also November.
Ja.
Mit Orcas und Buckelwalen sind wir getaucht. Schnee auf den Bergen, 2 Grad Wassertemperatur, -5 Grad draußen und man geht ins Wasser und es sind überall Orcas und eben diese wahnsinnigen Buckelwale. Und
wie war das?
Alles voll. Es war einfach unvorstellbar. Eins der schönsten Dinge, die ich je gemacht habe.
Warum?
20
wofür
Minuten
haben Sie's
kommt
gemacht?
Die Sonne über den Horizont. Am Tag und hat so 1,5 Stunden so Dämmerlicht.
Und warum in denen ist und wofür man im Wasser. Waren Sie mit den Orcas da im Wasser?
Nur für mich, aus
nur
purer Neugier.
Okay.
Ja, ich wollte einfach unbedingt und ein Bekannter von mir, der organisiert diese Touren, nur 5 Leute auf einem Katamaran,
okay.
Ganz klein und also das ist eines der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte beim Tauchen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Sie haben ja mal in London gelebt, eine gewisse Zeit. Wer ist Ihnen da alles über den Weg gelaufen?
Oh, da sind mir alle möglichen Leute begegnet. Also von Lenny Kravitz über Gary Moore, über Eric Clapton, über ich bin mal persönlich mit Jean-Paul Gaultier zusammen, also ineinander reingelaufen sozusagen.
Mit Gaultier?
Mit Jean-Paul Gaultier, ja.
Und wieso
in
das?
London auf der King's Road. Weil wir sind vorbeigelaufen an dem King's Road Chelsea Town Hall. Da hatte gerade ein Paar geheiratet, also Standesamt, die standen auf den Stufen und wir haben halt beide sozusagen geguckt auf das Paar, was da stand und mit Reis beworfen wurde und weil wir halt beide nicht geschaut haben, wo wir hingelaufen sind, sind wir in der Mitte richtig mit Karacho sozusagen zusammengerasselt und das, was mir auffiel, war, wie groß er ist.
Echt?
Und dann hat er gesagt, sorry, sorry und dann habe ich gemerkt, dass es schon Paul Gaultier ist.
Genau.
Ja.
Wir wollten über diesen, kann man sagen, Tauchunfall sprechen, ja, der Ihnen passiert ist 2011. Also Sie waren unten, waren dann wieder beim Auftauchen,
ja,
hatten, glaube ich, noch 40 Meter vor,
genau,
sich. Und dann ist was passiert?
Dann bin ich ohnmächtig geworden. Ja.
Einfach so?
Einfach so. Ja.
Von einer Sekunde auf die andere? Ja. Ohne, dass sich's sozusagen angebahnt hat und für Sie erkennbar war?
Ja, naja, ich wusste schon, dass ich ein Problem habe und das wusste ich schon seit ungefähr 120 Meter Tiefe. Also das war ein Weltrekordversuch in der Disziplin variables Gewicht. Das heißt, ich tauche mit einem Schlitten, also mit Gewichten, lasse ich mich nach unten ziehen und steige dann unten ab und muss selber hochschwimmen. Und ich war halt auf dem Weg nach oben,
ja,
und hatte in 120 Meter Tiefe etwa das erste Bedürfnis zu atmen. Und da wusste ich schon, dass jetzt irgendwas gar nicht stimmt, weil normalerweise hatte ich das so kurz vor der Oberfläche,
aha,
bei dieser Art von Tauchgang.
Ja.
Und da war mir klar, dass irgendwas überhaupt gar nicht in Ordnung ist und ich ein großes Problem habe. Ich konnte es nicht einordnen, aber insofern wusste ich schon, dass es schwierig wird, bis nach oben zu kommen. Ja.
Okay, dann sind Sie ohnmächtig geworden. Wer hat das erkannt, dass da was nicht stimmt? Weil Sie konnten ja nicht mehr reagieren dann.
Nö, genau, ich war ja dann ohnmächtig. Dann muss man eben jemanden haben, der einen hochbringt. Mein Coach und Trainingspartner war schon da. Der war schon in 50 Meter, hat auf mich gewartet mit einem Unterwasser-Scooter. Das ist so wie so ein kleiner Propeller, der einen zieht.
Aha.
Und der hat mich dann geschnappt und mich nach oben gezogen.
Haben Sie unter Wasser dann auch versucht zu atmen? Weil wenn man ohnmächtig ist, dann
das
atmet
man eben nicht.
Nee,
genau. Also der Körper hat eine Schutzfunktion. Der realisiert, dass man ja unter Wasser ist und hält dann weiterhin die Luft an.
Das würde bei mir auch passieren,
ja,
der vollkommen untrainiert,
mhm,
ohnmächtig im,
ja,
Wasser oder unter Wasser ist.
Ja.
Okay.
Ja.
Ihr Problem war dann, als Sie oben waren, haben Sie auch nicht wieder angefangen zu atmen.
Genau, also man hält dann eben weiterhin die Luft an, ne, weil, aha, ihr Körper denkt immer noch, dass sie tauchen.
Mhm.
Und dann wird halt nicht geatmet und das dauert dann einen Moment. Ja.
Moment heißt in Ihrem Fall?
Ah, das hat so eine Minute etwa gedauert, bis ich dann wieder geatmet habe.
Das heißt, da waren Sie wie viele Minuten ohne Sauerstoff? Fünf,
ja,
sechs?
Ja, nee, nicht so lange, so etwa 4 Minuten knapp.
Ja.
Was jetzt für mich nicht wahnsinnig lang ist. Also das war jetzt so, ne, das ist dann schon noch im Rahmen.
Das heißt, also da waren auch keine gesundheitlichen Folgen,
nein,
oder gar Schäden?
Nein,
oder
gar
sowas?
Nichts. Nein.
Haben Sie angefangen?
Aber wenn man jetzt natürlich nicht gut gesichert wäre,
ja,
und keiner wäre da, um mich hochzuholen zum Beispiel, ja, dann würde man ertrinken.
Ansonsten fängt man dann trotzdem drüber nachzudenken, was einem da gerade widerfahren ist?
Ja, natürlich. Man muss sich Gedanken machen, weil es erstmal so unerklärlich war, warum das passiert ist. Und das muss man sich schon überlegen, was genau jetzt passiert ist und das analysieren, ja.
Anna von Bötticher, Apnoe-Taucherin, eigentlich aus München. Da sind Sie, glaube ich, auf
kleines
die Welt gekommen.
Kleines Dorf südlich von München, also so 2000 Einwohner. Also
wie heißt
so
das?
Icking.
Icking?
Ja, ich bin aus Icking.
Aus Icking.
Mhm.
Wann sind Sie dann aus Icking bzw. München weg?
Oh, ich bin aus München weg nach London so 1994.
Christie's, ja, da haben Sie gearbeitet?
Ich habe da ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht, also einen Kurs sozusagen. Also,
aha,
da kann man, die haben auch Unterricht. Also ich habe da ein,
okay,
Jahr lang Kunstgeschichte studiert sozusagen und dann habe ich danach in der Galerie gearbeitet in London, ja.
Okay, und dann zwischenzeitlich Clapton getroffen und Gautier angewandelt.
Naja. Mal gesehen, ne, wie man das in London eben nun so kann, in den Großstädten.
Ja, ja. Dann sind Sie irgendwann nach Berlin gezogen.
Genau, ja.
Und betreiben eine Buchhandlung zusammen mit Ihrer Mutter.
Genau, ja.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Meine Mutter, also es ging von meiner Mutter aus.
Mhm.
Die hatte da beschlossen, da einen Buchladen zu machen. Und dann hat sie immer sehr geseufzt, weil vieles doch eine große Hürde war.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, ich helfe dir. Und dann, weißt du, so Sachen wie so Internet und E-Mails schreiben. Und das war für sie erstmal neu. Und da brauchte sie ein bisschen Hilfe und so haben wir es dann am Ende zusammen gemacht.
Ihr Laden ist in Kreuzberg,
ja,
und
Kreuzberg
läuft?
Ja, läuft gut.
Trotz dieser Riesenkonkurrenz, die es,
ja,
bei,
ich
den
denke,
Ketten
die Leute
halt
lieben eben doch immer noch Bücher und wir sind eben der Buchladen um die Ecke. Es ist ja viel einfacher, bei uns vorbeizugehen,
ja,
und das Buch zu holen oder zu bestellen, als den Weg in die Innenstadt anzutreten.
Wir wollten auch noch reden über Natalia Molchanova. Wie gut,
ja,
haben Sie sie gekannt?
Ich habe sie gut gekannt. Wir sind ja eine sehr kleine Gemeinschaft und deswegen lernen wir uns ja doch alle kennen, zumindest so die auf dem oberen Niveau,
ja,
unterwegs sind.
War die beste, ja, Apnoe-Taucherin?
Mit großem Abstand,
ja,
ja, und einfach ein, ja, uneingeholt, ungeschlagen.
Mhm. 2015 Tauchgang vor Formentera.
Mhm.
Und seitdem wird sie vermisst.
Ja.
Was ist da passiert?
Ja, das weiß ich nicht. Das weiß niemand, weil wir alle nicht dabei waren. Also wir können da alle nur spekulieren. Es gibt keine klaren Aussagen dazu. Sie ist wohl, sie hat wohl für sich selber trainiert, ein bisschen zwischen Tauchgängen, die sie mit zwei Schülern hatte, und ist wohl noch an die Oberfläche gekommen, aber entfernt von dem Boot, von dem sie ausgetaucht sind, und ist dann, also die haben sie noch gesehen und dann ist sie aber gesunken und dann hat man sie leider nie gefunden. Also sie ist wohl ohnmächtig geworden.
Ja, es hieß, sie hätte Blei bei sich gehabt, also Blei, sie sei bleibeschwert.
Naja, das sind wir getaucht. Immer beim Tauchen. Wir haben immer etwas Blei dabei, um halt etwas leichter runterzukommen. Wie viel jetzt oder so, das kann man halt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich müsste da nur spekulieren.
Ohne Sicherungsseil?
Sie hatten ein Seil dabei, aber sie war offensichtlich nicht eingehakt. Sonst wäre ja sie nicht 60 Meter von dem Boot entfernt aufgetaucht. Also ja, aber die genauen Umstände, wie gesagt, kennen wir leider alle nicht. Und
alles hochdramatisch und irgendwie.
Ja, sehr, sehr traurig. Und man sieht eben, dass niemand davor gefeit ist. Also man darf eben niemals alleine und ohne wirklich gut gesichert zu sein tauchen.
Ja, das hat vermutlich nicht nur bei Ihnen im Kopf was ausgelöst, sondern auch bei Ihren ganzen Kolleginnen, was man vielleicht dann doch besser machen könnte, wo man sich noch ein Stück weit sicherer machen kann.
Ja, man muss sich das einfach merken. Also es ist halt so leicht, ne? Das ist wie wenn Sie mal über die Straße gehen, einfach so bei roter Ampel, Sie gucken rechts und links und dann gehen Sie über die Straße, machen Sie sich ja keine Gedanken dazu, und wenn jetzt trotzdem plötzlich ein Auto kommen würde und würde Sie erfassen, dann würde jeder sagen, ja, aber warum gehen Sie auch bei Rot über die Straße? Aber Sie würden sich jetzt keine Gedanken machen, großartig. Und so ist es halt auch. Sie hat sich sicherlich sehr sicher gefühlt und das muss man sich halt überlegen.
Darf ich Sie fragen, ob Sie rauchen?
Nee, rauchen tue ich nicht.
Kennen Sie Apnoe-Taucher, die rauchen?
Ich kenne welche, die schon mal eine Zigarette rauchen, so beim Feiern oder auch mal so eine Zigarette, ein Glas Rotwein, ein bekannter Apnoe-Taucher. Jeden Tag beim Training vor der Weltmeisterschaft, das gibt's schon, aber wenige.
Mehr geht nicht, weil man ja, die Lunge ist ja irgendwie vital des ganzen extremen Sportprogramms.
Ja. Schon besser, wenn man nicht raucht.
Die wird schon heftig malträtiert bei diesem Tauchgang, oder?
Ja, um die muss man sich kümmern. Die ist ja unser, mit das Wichtigste bei der ganzen Sache. Die Luft, die ich in meiner Lunge mitnehmen kann, das muss alles gut funktionieren.
Klar, ohne jetzt in alle medizinischen Details zu gehen, aber was muss die Lunge während eines solchen Tauchgangs auch sozusagen nach außen abgeben und abgeben können?
Ja, was sie abgeben können muss, das ist jetzt auch sehr unterschiedlich natürlich davon, ob ich mich bewege und wie viel Sauerstoff ich dann dabei verbrenne. Was man halt sagen kann, ist, dass wenn es in die Tiefe geht, die Lunge sehr, sehr stark zusammengedrückt wird. Und das braucht etwas Zeit, bis sich der Körper so daran gewöhnt, dass das sicher passieren kann. Ja. Da muss man sich Zeit mitlassen für die Anpassung.
Apnoe-Tauchen ist sicher sowas wie eine Randsportart. Kann man von dieser Randsportart leben?
Nein, also es gibt bei uns eine Handvoll Leute so weltweit, vielleicht weiß ich nicht, 4-5 Leute, die jetzt tatsächlich so Sponsorengelder haben, dass sie da irgendwie so halbwegs davon leben können. Aber der Rest von uns, der muss schon noch anders arbeiten, ob die Leute jetzt unterrichten oder wie auch immer, aber die meisten von uns können davon nicht.
Bei Ihnen ist es so, Sie haben die Buchhandlung zusammen mit Ihrer Mutter in Berlin und Sie bilden ja die Kampfschwimmer der Bundeswehr
aus. Ja, nicht nur die Kampfschwimmer, sondern ich arbeite ja mit allen tauchenden Bereichen der Marine zusammen. Und ist auch zu viel gesagt, dass ich die ausbilde. Ich trage dazu bei, die Ausbildung zu verbessern, sagen wir mal so, könnte man das vielleicht ausdrücken. Ja. Und das macht mir viel Spaß und...
Wenn Sie mit solchen Leuten jetzt arbeiten, die Sie ja vorher auch nicht gekannt haben, was war für Sie da der größte Überraschungsmoment? Weil man geht ja in so eine Geschichte rein, stellt sich irgendwas vor und stellt dann fest, dass es möglicherweise ganz anders ist.
Also ich fand sehr überraschend, wie locker es letztendlich zugeht. Also ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass da so ein sehr harter, scharfer Ton herrscht und viel rumgebrüllt wird und so. Das ist also mal gar nicht der Fall. Das haben die Ausbilder, mit denen ich zu tun habe, alle gar nicht nötig. Die arbeiten sehr ruhig, die brauchen nicht zu schreien, um ihre Autorität deutlich zu machen. Ja. Und man arbeitet wirklich, es wird nicht geschliffen, sondern es wird ausgebildet. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Wobei die Selektion hart ist und viele dann auch diese Tests nicht bestehen und dann gehen müssen.
Natürlich, das liegt eben in der Natur der Sache, in der Natur der Anforderungen des Jobs. Aber man versucht eben die Leute darin auszubilden, dahin zu kommen, anstatt die so zu schleifen und nur durch Druck einfach nur fertig zu machen und dann halt irgendwie schauen wir, was übrig bleibt. Ja. Das ist eben nicht mehr so heutzutage.
Was ist Ihr ganz persönliches nächstes großes Ziel?
Ja, ich fahre jetzt in 2 Wochen zur Weltmeisterschaft und mein Ziel dort ist einfach, ehrlich gesagt, viel Spaß zu haben. Ich habe so wenig Gelegenheit zu trainieren in den letzten 3 Jahren, dass ich jetzt nicht in meinem Top-Zustand bin, aber dort saubere, schöne Tauchgänge zu haben, das ist mein Ziel.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.